Deutschlandfunk, Information und Musik.
In Deutschland gab es lange nur eine Erinnerungskultur, nämlich das Erinnern an den Nationalsozialismus. Wir leben aber schon länger in einer postmigrantischen Gesellschaft, in der viele Menschen oder deren Eltern eine Migrationsgeschichte haben. So sind auch die Geschichten ihrer Herkunftsländer eingeschrieben in die Familiengeschichten und prägen ihr Leben in Deutschland. Nicht nur marginalisierte Gruppen fordern schon lange, dass auch die Geschichte und das Leid ihrer Vorfahren anerkannt wird, zum Beispiel in den deutschen Kolonien. Deshalb diskutieren Historikerinnen und Historiker seit 2 Jahrzehnten intensiv darüber, wie man an verschiedene Erfahrungen erinnern kann, wie man neben dem Nationalsozialismus auch der kolonialen Verbrechen gedenken kann. Inzwischen anerkennt die Politik, dass Kolonialismus ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Geschichte ist. Die schwarz-rote Bundesregierung hatte sich 2018 in ihrem Koalitionsvertrag dazu verpflichtet, die Kolonialzeit in die Gedenkkultur aufzunehmen. Aber was kommt davon in den Schulen und auch in den Bildungseinrichtungen an? Und warum gibt es dieses Gefühl, die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und des Kolonialismus stünden in Konkurrenz zueinander? Diesen Fragen wollen wir uns widmen in den kommenden Minuten im Rahmen unserer Serie zur Erinnerungskulturen. Ich habe gesprochen mit der Politologin, Publizistin und Antirassismus-Trainerin Sabanur Shima. Sie ist seit langem in der Bildungsarbeit tätig, forscht im Rahmen des Bildungsministeriums-Projekt Antisemitismus in pädagogischen Kontexten an der Goethe-Universität und sie ist mit dem israelisch-deutschen Historiker Miron Mendel verheiratet. Ich habe sie gefragt, die Politik der Aufarbeitung des Kolonialismus kommt langsam in Gang. Merkt man davon schon was in der Bildung?
Ein bisschen wenig. Das hat eher was damit zu tun, dass die Übersetzung in Bildungsräume, sei es in Schulen oder in außerschulischen Bildungsräumen, einfach doch ein bisschen länger dauert. Das heißt, Unterrichtsmaterialien im Curriculum, im Lehrplan müsste das aktualisiert werden und so weiter und so fort. Lehrkräfte müssen darauf vorbereitet werden, wenn es Veränderungen gibt. Das dauert immer. Das hat gar nicht unbedingt den Grund, dass es da den Willen nicht gibt, sondern es hat auch tatsächlich einfach bürokratische oder auch einfach Vorbereitungszeit braucht das einfach, ne? Warum es irgendwie länger dauert.
Ja, aber es gibt ja auch inhaltliche Gründe, oder? Also es gibt ja auch diese These zu sagen, die Aufarbeitung des Kolonialismus, die steht im Schatten des Holocausts in Deutschland. Sehen Sie das auch so?
Genau, das hätte ich jetzt als zweiten Aspekt nochmal formuliert. Natürlich gibt es ganz unterschiedlichen Stand jetzt gerade aktuell, welche Geschichten in welcher Intensität bearbeitet werden, was kommt dort vor, was kommt dort nicht so vor. Wir beschäftigen uns auch mit der Erinnerung an den Holocaust auf eine kritische Art und Weise schon seit Jahren, Jahrzehnten. Und was jetzt dazu kommt, ist, dass die Erinnerung an den Kolonialismus gefordert wird, gewünscht wird, auch im Schulkontext diese zu etablieren und darin dann eine Konkurrenz entsteht, die es aber eigentlich gar nicht geben sollte. Ja. Das hat zum Beispiel Birgit Robbensbacher auch gut formuliert, inzwischen verstorbene Psychologin, die sich damit auseinandergesetzt hat, inwiefern die Erinnerung an den Kolonialismus und den Nationalsozialismus in Konkurrenz geraten ist. Und sie sagt schon, dass der deutsche Kolonialismus quasi hinter dem Nationalsozialismus als gleichsam geringeres Übel verschwunden ist. Und der Kolonialismus wird in dieser Art und Weise häufig gar nicht als ein deutsches Problem gesehen, ja, sondern eigentlich England, Frankreich und die anderen Kolonialmächte, die es damals gegeben hat. Das heißt, allein dieser Prozess hat ja lange gedauert und wir blicken jetzt auf nicht mal ein Jahrzehnt zurück, in dem es in der Politik langsam angekommen ist, zu sagen, dass die Kolonialverbrechen auch für Deutschland eine relevante Geschichte sind und daran zu erinnern eben auch dazugehört.
Und wenn ich da kurz einhaken darf, was bedeutet das denn für dieses Verständnis, dass der Holocaust eine Singularität war? So hat das ja zum Beispiel der Historiker Saul Friedlander auch formuliert. Also, dass es nicht nur bestimmte Aspekte gibt, die da anders sind bei anderen historischen Verbrechen, sondern dass das fundamental was ganz anderes war. Und dann gibt es ja die Argumentation zu sagen, das würde dann in Frage gestellt werden, wenn man sagt, naja, das ist sozusagen ein Verbrechen von vielen gewesen. Können Sie dieses Argument auch nachvollziehen?
Überhaupt nicht. Und das ist eigentlich auch etwas, wo ich die Kritik oder das Problem gar nicht so nachvollziehen kann. Also wie kann es sein, dass die Erinnerung an ein Verbrechen, an ein anderes Verbrechen, an ein anderes deutsches Verbrechen, den Holocaust in irgendeiner Art und Weise relativiert? Ja, also warum können wir nicht anders über Erinnerung sprechen, über Erinnerungskulturen und gar nicht davon, dass das eine das andere ersetzt? Dandina zum Beispiel, der Historiker, spricht von einer Differenzierung der unterschiedlichen Verbrechen, ohne sie aber zu hierarchisieren. Und das ist der Knackpunkt. Selbstverständlich können wir über den Kolonialrassismus sprechen, wir können über die koloniale Gewalt reden und wir können über die Verbrechen des Holocaust sprechen und müssen überhaupt gar nicht eine Gleichung aufstellen, was jetzt irgendwie schlimmer war oder wie viele Opfer es dort gegeben hat und wie viele Opfer es dann hier gegeben hat und so weiter und so fort. Also das sind alles keine Fragen, die relevant sind, sondern viel eher müssten wir uns, wenn wir uns beispielsweise in der Schule damit auseinandersetzen oder an anderen Orten, was ist eigentlich denn uns weg, wenn wir jetzt über den Holocaust oder die Kolonialverbrechen sprechen? Es geht um die Erinnerung. Im Prinzip ist es ja auch das, was wir vor einigen Jahren auch als Historiker Scheid 2.0 erfahren haben in der öffentlichen Debatte. Es schließt das Plädoyer des Literaturwissenschaftlers Michael Rothberg an, der von multidirektionaler Erinnerung gesprochen hat. Das Konzept ist ziemlich simpel. Ne? Es geht eigentlich einfach nur darum zu sagen, es muss möglich sein, in einer Gesellschaft an unterschiedliche Verbrechen und Fluchtgeschichten, Migrationsgeschichten und so weiter und so fort zu erinnern, ohne eben diese verschiedenen Erfahrungen in Konkurrenz zueinander zu setzen und zu sagen, das eine ist schlimmer als das andere.
Genau, und dann ist ja die Frage, wie kann man so ein multidirektionales Erinnern wirklich konkret umsetzen? Also ich versuche das mal konkret zu machen. Ab 2030, also in 6 Jahren, werden wir bei Jugendlichen unter 18 Jahren einen Migrationshintergrund von 50% haben. Bei ihnen selber ist das so, dass sie ein muslimisch, israelisch, jüdisch, pakistanisch, hessisches Kind haben. Das heißt, da gibt es sehr viele Anknüpfungspunkte für Identifikation, viele Fäden von verschiedenen Geschichten, die das Leben dieses Kindes dann durchziehen. Wie kann man denn einer Multiperspektivität gerecht werden in der Vermittlung von Geschichte, damit Kinder nicht am Ende sagen, ach, was geht uns irgendwie eure deutsche Geschichte da an?
Ja, das wird bei uns zu Hause natürlich auch ein Thema sein. Gut, dass unsere Kinder noch unter 2 sind und wir noch gar nicht so tiefgehend uns damit auseinandersetzen, wie das jetzt mit welcher Identität funktioniert. Wobei andererseits, Sie haben ja diesen Ausdruck auch aus einem Text, den ich gemeinsam mit meinem Mann geschrieben habe, dass das Kind eben diese unterschiedlichen Identitäten hat. Und allein mit dem Ausdruck möchten wir deutlich machen, dass es möglich sein kann, eben ganz unterschiedliche Identitäten mit sich zu tragen, allein muslimisch und jüdisch, das gleichzeitig zu sein. Für die meisten ist das ein Widerspruch. Nee, du musst dich doch für eine Religion zum Beispiel entscheiden. Ja. Aber das eben deutlich zu machen, dass Identitäten nicht nach einem Oder-Prinzip funktionieren, sondern auch nach einem Und-Prinzip. Ja. Ich kann auch mehreres gleichzeitig sein.
Aber wird das nicht irgendwann beliebig? Also wenn es auch keine einheitliche Erzählung gibt? Also wie viele Perspektiven kann man am Ende einbinden, wenn man den Anspruch hat, noch eine einigermaßen kohärente und damit ja auch identitätsstiftende Geschichtserzählung zu haben? So war das ja lange in Deutschland, dass der Nationalsozialismus als negatives Beispiel eine identitätsstiftende Wirkung hatte. Dieses nie wieder.
Ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge, weil wir jetzt gerade bei Identitäten waren. Ich denke, die Identitäten sind nochmal was anderes, weil Identität auch nochmal viel mehr mit der Frage zusammenhängt, woher kommst du? Und es blickt so ein bisschen noch zurück. Aber die Frage von Erinnerung, die hat noch viel mehr einen kollektiven Aspekt. Also wir als Gesellschaft, woran erinnern wir gemeinsam? Was ist uns als Gesellschaft eben wichtig? Und da ist es, da stimme ich Ihnen vollkommen zu, es darf nicht zu beliebig werden. Und vielleicht ist hier dann auch nochmal, das klingt jetzt fast wie eine Gegenthese zu dem, was ich davor gesagt habe, aber es ist auch ganz normal, dass in jeder Gesellschaft es eine bestimmte Geschichte gibt, an die vermehrt gedacht wird oder die sozusagen besonders im Fokus steht. Ich habe Familie in Kanada zum Beispiel und dort ist es ganz normal, dass man viel mehr an die Verbrechen denkt, die an die indigenen Völker dort verübt worden sind und dass die Gesellschaft, wie sie dort zusammenkommt, ja, also sowieso sozusagen eine Idealform von Melting Pot oder so, dass sie da alle gemeinsam an diese Verbrechen erinnern und es gar nicht diese Idee gibt von Täter Opfer und Zuschreibung oder sowas, ja, sondern das gehört zu uns als Kanadier so. Und das ist hier der Holocaust ist und die Schwart ist, dass wir ganz normal dieses Verbrechen in den Fokus stellen, finde ich, sollte überhaupt gar nicht die Kritik sein. Die Kritik sollte eher sein, wie können wir es hinkriegen, dass wir eben auch andere Geschichten zulassen und andere Biografien etc. und so weiter.
Also hieße das dann zum Beispiel, wenn wir berücksichtigen, dass wir viele Menschen haben, die aus Palästina geflüchtet sind, dass wir dann sagen, Deutschland hat ein Menschheitsverbrechen begangen mit dem Holocaust, in dessen Folge Palästinenser im neu gegründeten Israel vertrieben wurden. Also müsste Deutschland an den Holocaust und auch an die Nakba, also diese Vertreibung der Palästinenser, erinnern.
Es ist ja nicht so, dass die Erinnerung an den Holocaust etwas ist, was direkt nach dem Holocaust in Deutschland ganz normal war. Also lange, lange Jahre war die deutsche Erinnerungskultur ja vielmehr so etwas wie eine Verdrängungskultur. Die Erinnerungskultur ist so etwas wie eine Bottom-up-Geschichte in Deutschland gewesen. Also es sind Kirchengruppen, Jugendverbände, Gewerkschaftsgruppen und so weiter und so fort gewesen, die die Errichtung von der Erinnerungskultur mit Symbolen und anderen Zeichen an bedeutsamen Orten überhaupt erst begonnen haben. Und auch der 27. Januar, der an die Befreiung von Auschwitz erinnert. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die wenigsten wissen, dass das ein Gedenktag ist, der nicht mal 20 Jahre alt ist. Die Erinnerung an den Holocaust steht überhaupt nicht einer empathischen und einer bewussten Erinnerung an andere Ungerechtigkeiten entgegen. Im Gegenteil, eigentlich kann sie uns dazu helfen, auf anderes Leid eben aufmerksam zu machen. Und wie gesagt, ohne Vergleiche und Gleichsetzungen, sondern nur zu sagen, wir erinnern auch an den Holocaust und wir erinnern an dieses und jenes und anderes Verbrechen. Und in erster Linie ist es dann erstmal irrelevant, inwiefern das eine Verbrechen auch unmittelbar mit dem anderen zusammenhängt.
Und in welchen Räumen könnte das passieren? Also sehen Sie schon Möglichkeiten auch in Deutschland, wo dieses multidirektionale Erinnern möglich sein könnte?
Ich sehe hier vor allem im Kunst- und Kulturbereich die Möglichkeit und das Potenzial. Und ich würde sagen, dass das auch gerade geschieht. Was vielleicht noch weniger der Fall ist, dass wir in Bildungsräumen, gerade in Schulen, wo diese diversen Gruppen zusammenkommen. Sie haben das vorhin beschrieben. In ein paar Jahren wird wahrscheinlich die Hälfte der Bevölkerung eine Migrationsgeschichte haben, was die jüngere Generation betrifft. Ich denke, dass wir da noch eine große Leerstelle haben und überlegen könnten oder müssten eigentlich, wie kann der Unterricht so gestaltet werden? Wie können auch außerschulische Bildungsräume aussehen, dass sich Jugendliche eingeladen fühlen, zum einen die Geschichte des Ortes, des Landes, in dem sie sind, und zwar Deutschlands, und sich mit dieser zu identifizieren, unabhängig davon, was ihre Familiengeschichte ist, aber sich auch eingeladen fühlen, ihre persönliche Familiengeschichte mit einzubringen und auch über die zu sprechen und nicht das Gefühl haben, dass das eine wichtiger ist als das andere.
So die Politologin und Publizistin Sabanur Shima. Wir haben darüber gesprochen, wie Aufarbeitung und Erinnerung an die Kolonialverbrechen aussehen kann in einer postmigrantischen Gesellschaft.